Mein Mann hat sich heute einen frisch gebackenen Apfelkuchen gewünscht. Also bin ich, noch bevor die Kinder ihre Augen öffneten, in den Garten gelaufen und habe frische Äpfel gepflückt. Danach habe ich Butter geschlagen und Mehl gemahlen, um den Teig zuzubereiten. Natürlich habe ich mir anschließend noch etwas Hübsches angezogen, falls mein Mann früher aufwachen sollte. Es gibt für mich kaum etwas Schöneres, als mit diesen kleinen Handgriffen Liebe und Wärme in unser Zuhause zu bringen. Ja, das bin natürlich nicht wirklich ich, denn dazu hätte ich überhaupt keine Zeit und auch ehrlich gesagt keine Lust. So in etwa aber klingen sogenannte Tradwives, Traditional Housewives. Frauen, die fast wie anno 1959 leben. Sie organisieren den Haushalt und die Kinder sind dabei immer top gestylt, feiern ihren Ehemann als Ernährer ab, aber inszenieren das Ganze auch noch in den sozialen Medien und machen Geld damit. Was hat es mit diesem Trend auf sich? Warum wünschen sich diese Frauen ein Leben in Abhängigkeit zurück? Und wie sehr beeinflusst das unsere Gesellschaft? Ich spreche mit Kulturjournalistin und Autorin Hanna Lühmann darüber. Sie hat Philosophie in Berlin und Paris studiert. Sie schrieb unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Zeit. Und sie war als leitende Redakteurin im Kulturressort bei der Welt und Welt am Sonntag tätig. Jetzt hat sie kürzlich einen vielbeachteten Roman über Tradwives geschrieben mit dem Titel Heimat. Es geht um eine kleine Familie, die von der Stadt aufs Land zieht und dort auf Tradwives trifft. Das Ganze nimmt dann einen sehr unguten Verlauf, aber mehr möchte ich jetzt mal nicht verraten. Also, liebe Hanna, wir haben gesagt, wir duzen uns, was ich immer sehr angenehm finde. Mhm. Ich habe dein Buch hier vor mir liegen. Ich habe das mit Genuss gelesen. Schön. Und darum freue ich mich, dass du jetzt da bist. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich auch sehr.
Sag mal, Tradwives, gruselig oder eher faszinierend für dich? Was trifft's besser?
Beides. Ich habe mir stark angewöhnt, immer gruselig zu sagen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist die Faszination fast stärker. Ich bin da ja völlig drauf hängen geblieben, als so die ersten deutschsprachigen Tradwife-Accounts losgegangen sind. 2023 war das für mich und da war ich gerade am Ende von meiner zweiten Elternzeit und auf dem Rückweg ins Berufsleben und habe nicht mehr aufhören können, mir das anzugucken. Also bei mir ist die Faszination schon sehr stark.
Ja, das geht mir auch so. Also ich finde es irgendwie gruselig und irgendwie faszinierend zugleich. Also ich bin ja auch total auf diesen Kanälen hängen geblieben. Du hattest ja dann das Glück, du hast dich für das Thema entschieden, für dein Buch und konntest dann beruflich eigentlich stundenlang auf Instagram rumhängen. Ja, klar. Und hattest eine Ausrede. Du hast, ich glaube, 2 Jahre hast du dich wirklich darauf vorbereitet und diese Kanäle studiert, ne?
Ja, ganz genau. Und ja, das ist wiederum gruselig, wie doll man natürlich den Algorithmus dann auch trainiert in der Zeit.
Ja.
Also bei mir ging das halt, wie gesagt, so 2023 mit so diesen 2, 3 deutschsprachigen Tradwife-Accounts los, die mich damals so erreicht haben. Der eine hieß Kleine Hausfrau und der andere Tradwife Factory. Tradwife Factory hat sich, glaube ich, leider gruselig mittlerweile gelöscht. Ich vermisse die fast so ein bisschen. Also das hat sowas Stockholm-Syndromartiges, wenn man sich das die ganze Zeit immer angeschaut hat. Genau, und also was ich da halt für mich vor allem erlebt habe, ist diese Radikalisierung, die anfängt, wenn du halt einmal in diese Algorithmusschleife reingerätst. Es gibt ja 1000 Abwandlungen von Tradwives, also es gibt so die ganz klassischen Tradwives, die halt eben diesen Hausfrauen-Content propagieren und dann gibt es ja aber auch die sogenannten Christ-Fluencerinnen, also so eher christliche, häufig evangelikale Influencerinnen, dann auch so eine riesige Kita-skeptische, impfskeptische, alles mögliche skeptische Szene, die halt auf Instagram dann immer, ja, also mehr zum Strudel wird, je länger man sich da drin bewegt. Es werden dann immer radikalere Inhalte angeboten.
Und bin ich gespannt, ob du dich da ein bisschen mit radikalisiert hast. Das können wir nachher mal anschauen.
Gute Frage.
Sehr gespannt. Sag mal, vielleicht für die Leute, die sich noch nicht so auskennen, die das noch gar nicht so gehört haben und nicht ständig wie wir auf Instagram rumhängen. Was ist es eigentlich? Also du hast schon angedeutet, es gibt da verschiedene Strömungen unter dem Begriff Traditional Housewife. Was vereint die?
Genau, also es ist erstmal einfach nur dieses relativ neue Phänomen, dass sich da Frauen hinstellen und so ein ganz, ganz traditionelles Familienmodell propagieren. Und das kommt aus Amerika, da speist es sich stark aus verschiedenen Milieus, einerseits aus wirklich Neurechten, also alternativrechten Netzwerken, die teilweise schon in den 10er-Jahren entstanden sind. Und in letzter Zeit aber auch ganz stark aus diesem evangelikalen, baptistischen oder anderweitig christlich-fundamentalistischen Milieu, das da im ländlichen weißen Amerika einfach ganz anders und ganz stark ist. Und das ist jetzt halt eben so ein bisschen in manche europäische Länder rübergeschwappt. Und also was diese Frauen alle gemeinsam haben, ist halt, dass sie sehr starke Vorstellungen davon haben, was männliche Aufgaben sind, was weibliche Aufgaben sind. Und dass das dann gekoppelt ist an eine normative Vorstellung davon, wie man leben sollte oder könnte, um sich halt eben möglichst gut zu fühlen und möglichst nah an seiner göttlichen oder natürlichen Rolle dran zu sein und dadurch eben auch entlastet zu werden von den Anforderungen der modernen Welt letztlich.
Und wie sieht das dann aus? Also ich habe jetzt diese Bilder im Kopf, wirklich wunderschöne Menschen eigentlich, also die Frauen vor allem, die sind immer top gestylt. Ob sie jetzt, gibt's ja, wie du gesagt hast, verschiedene Strömungen, ob die dann, weiß nicht, in so Bauernkleidern schon fast rumspazieren in den Feldern, also so ein bisschen dieses Natürliche, oder dann gibt's diese Gegensätzlichen, die ganz gestylt sind, wie in den 50ern fast schon, in irgendwelchen Luxus-Penthouses rumhängen oder irgendwie ein tolles Auto fahren und so. Also die sehen immer ganz toll aus, oder?
Genau, ich glaube, das ist ganz gut das Spektrum, was du gerade schon abgesteckt hast. Also es gibt also die drei ganz berühmten amerikanischen Accounts. Das ist einmal Ballerina Farm, die eigentlich Hannah Nearman heißt, die wirklich Millionen von Follower hat und einen Bauernhof betreibt, sie hat mittlerweile 9 Kinder und man kann ihr da den ganzen Tag zuschauen beim Ziegenmelken, beim Sauerteig ansetzen, beim Wasserkefir machen und so weiter. Mhm. Dann gibt es eher so die Abendkleid-Version des Tradwives, vielleicht idealerweise verkörpert von Nara Smith, das ist die Frau eines bekannten männlichen Models, die auch so einen mormonischen Hintergrund hat, was sie jetzt auf ihrem Instagram-Account aber gar nicht so stark thematisiert. Und die steht halt wirklich den ganzen Tag eigentlich so in den absurdesten Roben. Also teilweise sind das dann auch so brautkleidartige weiße Sachen vor ihrem Schneidebrett oder Anrichtebrett da irgendwie. Und
total verrückt.
Ja, genau. Hat auch teilweise noch Kinder dabei auf dem Arm und bereitet alles from scratch zu. Das ist ja immer so, dass die Formulierung, die die benutzen, also alles wirklich von Grund auf selber machen, von Kaugummi über Sonnencreme.
Die wollen ja eigentlich nichts kaufen, gell? Also die lehnen ja irgendwie alles ab, was aus der Industrie kommt.
Ja, da ist genau, da ist auch sehr stark sowas Antikapitalistisches drin, wenn man will. Also so ein bisschen der Gedanke, dass man sich unabhängig machen möchte vom Staat, dass es auch ein großes Misstrauen gegenüber der Lebensmittelindustrie gibt. Das kann auch schnell ins Verschwörungstheoretische kippen, dass wirklich dann vermutet wird, dass man irgendwie vergiftet wird oder dass halt die Ernährung, so wie sie heute aufgestellt ist, wirklich einen schwächenden Einfluss auf den Menschen hat und ihn irgendwie, schwächer werden lässt. Also das steckt da alles mit drin und man möchte einfach wirklich für sich und seine Familie einfach selber bestimmen, selber kontrollieren, was da reinkommt an Inhalten, sei es Nahrung, sei es Bildung. In der Szene ist auch Homeschooling ein riesengroßes Thema, also Homeschooling.
Ja, man möchte die Kinder ja auch nicht abgeben, gell? Also in die Kita oder in die Schule. Also genau, der Staat entreißt einem die Kinder ja regelrecht, sagen die.
Ja, genau.
Du hast jetzt von 2 Accounts gesprochen, aber du wolltest, glaube ich, 3 nennen, gell? Da war noch
genau,
einer.
Also und dann noch die ST Williams, die auch immer alle in dem Zusammenhang nennen. Das ist halt eben so die adrette 50er-Jahre-Hausfrau, die so vor einigen Jahren auch sehr stark durch die Decke gegangen ist, auf einmal auf TikTok mit ihren Forderungen, dass man sich dem Mann unterordnen soll, dass man eigentlich halt so ein Leben wirklich wie in den 50ern führen soll. Und genau, die hat tragischerweise jetzt ein Kind mit Herzfehler bekommen und hat sich komplett aus diesem Treadwife-Leben zurückgezogen und blockt jetzt nur noch eigentlich medizinische Sachen sozusagen, die sich da um ihr Kind drehen. Insofern muss man die wahrscheinlich mittlerweile so rausnehmen aus diesem Treadwife-Medley. Und es ist aber insgesamt auch interessant,
Entschuldigung, geht die dann jetzt zum Arzt richtig oder ist das immer noch
so? Ich glaube,
so?
Da ist sie dann
an medizinische.
So, genau, also ich weiß nicht, inwiefern bei der jetzt so wirklich Arzt Skeptizismus davor so Thema war. Da ging es ja wirklich eher um diese Ehetipps und so. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sie jetzt keine Zeit aktuell mehr hat, um Tradwife-Content zu posten. Und wer weiß, vielleicht steht auch so eine ideologische Abkehr dahinter. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Weil das bei einigen auch so ist. Es gibt mittlerweile auch ein starkes Tradwife-Aussteiger. Ja, so ein Trend.
Spannend. Mhm. Wo landen die dann? Gibt es da schon einen neuen Trend?
Naja, also die landen dann teilweise auf YouTube oder in Podcasts, wo sie sich dann auch über ihre Erfahrungen austauschen. Oder es gibt eine ganz bekannte Tradwife-Influencerin, Avant la Lettre, Lauren Southern heißt sie. Mhm. Das war eher eigentlich eine neurechte Influencerin, so in den 10er-Jahren, die wirklich auch politisch so sehr aktiv war in der ganzen Alt-Right-Szene. Und das war noch, bevor dieser Begriff so richtig virulent geworden ist. Vom Inhaltlichen her hat sie sich aber eben auch so für diese Rückbesinnung der Frau auf ihre traditionelle oder vermeintlich traditionelle Rolle ausgesprochen. Und der sind dann wirklich tragische, also schreckliche Dinge passiert, weil sie zum Beispiel mit Andrew Tate unterwegs war. Zum Beispiel wirft sie eben, zum Beispiel war sie dann eben mit dem wirklich schrecklichen Frauenhasser und sehr, sehr bekannten Influencer, gegen den mittlerweile auch wieder unter anderem wegen Menschenhandel ermittelt wird, vor, dass er ihr gegenüber übergriffig geworden ist. Also an dieser Stelle kann man dann halt wirklich auf so eine tragische Art und Weise beobachten, wie sich eben auch diese Szene, die diese Influencerin da teilweise mit heraufbeschwören, natürlich gegen sie selber wendet. Und das ist was man relativ häufig hört mittlerweile, dass Frauen halt wirklich versucht haben, dieses Tradwife-Ideal 1:1 auf ihr Leben anzuwenden und daran komplett gescheitert sind oder in extrem toxische Beziehungen abgedriftet sind, aus denen sie sich dann teilweise sehr mühsam wieder befreit haben. Und da gibt es regelrechte Netzwerke mittlerweile, wo diese Frauen miteinander in Austausch treten. Und man muss wirklich schon fast von der Tradwife-Aussteigerszene mittlerweile reden.
Mega spannend, das war mir nicht bewusst, weil ich bin immer noch in dieser Bubble gefangen.
Ja, ich auch.
Wie groß ist das Phänomen? Vielleicht, um das nochmal einzuordnen. Die Frauen haben ja wahnsinnig viele Follower. Also
ja.
Das ist ja verrückt.
Genau, also eben wirklich 10 Millionen sind das, glaube ich, bei dieser Ballerina Farm, und das ist bei all diesen großen internationalen Accounts der Fall. Ich würde wirklich sagen, man kann das Phänomen in seiner Bedeutung eigentlich gar nicht überschätzen. Und das Absurde daran ist halt eben, dass es in Anführungsstrichen nur online ist, insofern, dass halt die Frauen, die das propagieren, Content-Creatorinnen sind. Und diese Frauen stellen sich hin. Sie behaupten sozusagen, dass sie ein Leben am Herd, in der Küche, für die Kinder führen, sind aber natürlich gleichzeitig berufstätig, weil sie eben diesen Content produzieren. Und insofern ist da so eine komische Asymmetrie drin, weil ich glaube, dass es ganz wenige Frauen gibt, die diese Ideologie jetzt wirklich genauso 1:1 leben, zumindest in Europa. In Amerika ist es nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich glaube halt trotzdem, dass der Einfluss auf die Köpfe, der dadurch entsteht, dass das Phänomen diese irrsinnige Reichweite hat, die es eben hat, dass man den wirklich nicht überschätzen kann, weil es mittlerweile wirklich bei fast jedem angekommen ist, weil es eben Teil dieses Kulturkampfes ist, den die neue Rechte führt auf sehr vielen Feldern. Ich glaube, es ist eines ihrer wirksamsten Felder, weil es eben so weich ist, so vermeintlich unpolitisch, weil es irgendwie auch so schön kontrovers ist. Also jeder bleibt irgendwie sofort daran hängen und möchte sich darüber unterhalten, hat dadurch Kontakt mit diesen Inhalten und gerät auf einmal so in diese komische Logik des Kulturkampfes rein, so dass man halt auf einmal auch immer so diese Schwarz-Weiß-Fenster aufmacht von so zu Hause bleiben versus irgendwie kalte Karrierefrau sein, keine Zeit für seine Kinder haben und so.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wir alle checken das ja. Wir gucken uns die Inhalte an, wir werden irgendwie beeinflusst, wir werden berieselt davon. Je mehr wir das angucken, desto mehr, klar, kommen die dann immer mehr in unsere Timeline reingespült. Aber wir wissen ja alle eigentlich, dass die damit Geld verdienen, oder? Also das ist ja so offensichtlich, dass das ja sich selber schon wieder entkräftet.
Genau, das denke ich einerseits auch immer. Andererseits glaube ich, der Widerspruch ist auch nicht ganz so stark, wie man das vielleicht immer denkt. Also um nochmal zu Ballerina Farm zurückzugehen, dieser riesigen Influencerin sozusagen, die Königin der Tradwives. Klar, die verdient Geld mit ihrem Unternehmen, die vertreibt auch Produkte, die dann nach der Farm heißen, die sie da hat. Aber gleichzeitig ist das auch nicht ihr Haupteinkommen, sondern das Ganze ist halt in dem Fall abgesichert durch das Milliardenvermögen der Familie, ihres Mannes, in die sie eingeheiratet hat. Also ich glaube, es sind ziemlich unterschiedliche finanzielle Lagen, in denen diese Influencerinnen sind. Und ich glaube, dass man halt schon auch unterscheiden muss zwischen Amerika und Europa. Und mir machen fast die Accounts, die jetzt nicht offensichtlich Geld verdienen, mehr Sorge, weil ich das Gefühl habe, gerade bei einigen deutschsprachigen Influencerinnen, dass ja, dass da nicht unbedingt Geld verdient wird, sondern dass die das einfach wirklich glauben, dass die vielleicht,
also dass sie das wirklich leben auch.
Also zumindest glauben, vielleicht nicht unbedingt leben, aber dass sie es verbreiten wollen, dass sie es schon auch aus ja, aus Überzeugung, aus Ideologie, aus Lust an diesen Inhalten verbreiten, dass sie vielleicht teilweise, das kann ich jetzt nicht empirisch belegen, es scheint mir aber wirklich plausibel, auch Spenden aus bestimmten rechtspolitischen Umfeldern empfangen. Und ich glaube nicht, dass die jetzt von den Werbekooperationen leben wie andere Influencer. Das sind dann teilweise Accounts mit 20.000 Followerinnen und dann gibt es irgendwie mal eine Kooperation mit irgendeiner hübschen Kleidchenfirma oder sowas, wo dann irgendwelche Schürzenkleider vorgeführt werden. Aber ich glaube da wiederum auch nicht, dass das zum Leben reicht. Und das finde ich eigentlich dann irgendwie fast noch das interessantere Phänomen, statt eben diesem, wie du ja auch sagst, offensichtlichen Widerspruch, dass da jemand arbeitet und gleichzeitig sagt, dass Frauen nicht arbeiten sollen. Aber ich glaube, es ist eben schon darüber hinausgegangen.
Mhm. Aber wie ist das in Amerika? Glaubst du, es gibt so einen Masterplan?
Ja, ich glaube, es ist ein wirklich heterogenes Feld, aber absolut. Und ich bin mir sicher, dass es auch finanzielle Zuwendungen gibt, halt eben verknüpft mit diesen Inhalten von extrem konservativen Familienbild, ländlichem, weißen, amerikanischen Leben und so weiter. Und ich glaube, dass es auch in Deutschland teilweise der Fall ist. Ich glaube, dass es nicht für alle Accounts gleichermaßen der Fall ist und dass es sicherlich auch einige gibt, die da in Anführungsstrichen unschuldig drin sind und das einfach aus Lust an der Freude machen oder halt eben aus dieser 50er-Jahre-Ästhetik heraus. Ich glaube, dass es aber mittlerweile, und das ist wirklich eine Sache, die mir auch im Zuge meiner Recherchen immer deutlicher geworden ist, wie sehr das so ist, dass es schon gewollt ist, dass es gefördert ist. Und ja, gleichzeitig ist es aber eben Teil von diesem internationalen Backlash, den es ja nun mal gibt, also der ja auch in den Köpfen der Menschen da ist, die ja auch diese Politiker und Politikerinnen dann wählen, ne? Also es ist ja total interessant, wie einfach die gesamte progressive Agenda so der letzten 40 Jahren sich gerade auf so vielen Ebenen des Lebens, der Psychologie, der Popkultur teilweise wieder rückabwickelt. Und ich glaube, da hat es auch einen gewissen Automatismus, ohne dass da jetzt sozusagen die eine Organisation sitzen müsste, die das alles irgendwie lenkt.
Okay, das braucht es gar nicht in dem Fall.
Nee, genau.
Wie hast du denn recherchiert? Also du sagst gerade, bei der Recherche ist dir einiges klar geworden. Du bist ja immer tiefer reingekommen. Du hast die Accounts studiert. Hast du denn auch mit den deutschen Frauen vielleicht mal gesprochen? Oder
ich habe das versucht. Ich habe immer keinen Kontakt. Also mir hat nie jemand geantwortet. Ich habe von den Threadwives, die ich kontaktiert habe, nichts zurückbekommen. Ich war bei so Online-Treffen dabei. Das habe ich gemacht. Also es gibt ein Netzwerk, die nennen sich jetzt nicht Threadwife-Netzwerk, aber einfach Mütternetzwerk, der ist Mütter der neuen Zeit und deren, ich weiß nicht, wie sagt man das, Anführerin sozusagen oder Gründerin, die hat auf jeden Fall auch diverse Auftritte in so rechtspopulistischen Medien und ansonsten ist das aber ja eher so ein bisschen esoterisch, da werden immer sogenannte Seelenräume angeboten, wo man sich dann online eben treffen kann und über bestimmte Themen sprechen kann, wo es dann eben mal ums Impfen geht oder mal um die Kita geht oder
das sind immer Frauen, oder?
Das sind ausschließlich Frauen. Und da habe ich dann, also da ist eigentlich dann sozusagen die Anweisung, dass man die Kamera anhaben soll. Und ich habe mich dann aber einfach so dazu geschaltet und es hat jetzt auch keiner was gesagt. Es waren viele Frauen, die da drin waren, also bestimmt 100, ich will jetzt nicht übertreiben, aber doch schon einige, sodass man auf jeden Fall so ein bisschen den Überblick verloren hat über die ganzen Zoom-Bildchen. Die saßen dann da teilweise stillend oder auch irgendwie alleine, ganz unterschiedlich, und haben sich eben unterhalten. Und von diesen Unterhaltungen sind die Diskussionen in meinem Buch stark inspiriert. Also ich beschreibe dann da ja auch so diesen Lesekreis, wo eben halt über Kita und so diskutiert wird. Und das sind dann schon mehr oder weniger auch O-Töne so dieser Szene, die mir da immer wieder begegnet sind.
Mit welchem Gefühl geht man denn aus so einem Talk raus? Also wie hast du dich danach gefühlt? Ich meine, hast du da irgendwas mitgenommen für dich? Man könnte ja auch sagen, okay, das sind ja vielleicht ganz gute Tipps teilweise.
Das ist das Schreckliche,
ist ja schön.
Genau.
Und es ist ja irgendwie auch schön, und das zeigt dein Buch, finde ich, auch gut, dass sie ja doch irgendwie immer mehr so leicht doch inspiriert wird und so. Mhm. Und dann denkt sie ja, okay, irgendwie stimmt es ja auch, was sie sagen. Es läuft ja bei mir auch nicht ganz rund. Es überfordert mich ja auch alles. Und irgendwie weiß ich ja auch, oder ich spüre ja auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Kinder zur Kita bringe. Und dann geht das immer so ein bisschen weiterschleichend, bis ihr dann doch einiges doch ganz gut findet. Ging das dir auch so?
Jein. Also genau, wo es mich halt wirklich gekriegt hat, ist dieses Kita-Thema, weil ich glaube, das haben auch viele Eltern, weil es natürlich sowas sowas Vulnerables ist. Man ist darauf angewiesen, die Kinder in die Kita zu geben und hört aber die ganze Zeit diese Dinge über die Betreuungsschlüssel, über halt irgendwie das insgesamt unzureichende Betreuungssystem in Deutschland und gerade dieses Thema so Betreuung von ganz kleinen Kindern, das war etwas, das war mir vorher ehrlich gesagt gar nicht klar, dass das kontrovers ist. Also das ist ungefähr wirklich so, wie ich das dann auch im Buch darstelle sozusagen, so diese Art der Überraschung, als Jana dann damit konfrontiert wird, dass diese Frauen das so stark ablehnen, dass Kinder ab eins in die Kita kommen und dass sie halt eben glauben, dass dadurch Bindungsschäden entstehen.
Und die glauben ja auch, und da kommt das dann wieder diese Verschwörungstheorie, die glauben ja auch, dass der Staat das ja extra macht irgendwie. Ja. Dass der die Kinder so ein bisschen abkoppeln will von den Eltern, dass man die da destabilisieren möchte oder so oder in eine Richtung lenken möchte, die nicht natürlich ist und nicht okay. Und dann kommt auch immer wieder der Satz vor, es braucht ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen. Und das weiß man ja auch, das kriegt man ja auch immer mal wieder mit und denkt ja, okay, es stimmt ja eigentlich.
Ja, und, genau. Und das ist ja auch ursprünglich gar keine rechte Kritik. Ne? Also ich meine, das findet man genauso. Ich glaube, der Entwicklungspsychologe Jasper Juhl hat auch gesagt, Kitas sind für die Eltern, nicht für die Kinder. Also das ist ja eine Kritik, die ursprünglich von linker Seite geäußert wurde oder von progressiver Seite. Also die wirklich nicht erfunden haben. Irgendwie funktioniert das gerade so unglaublich gut, dass die so viele Sachen bespielen, die eigentlich ursprünglich von linker Seite bespielt wurden und dass es Teilen der Rechten gelungen ist, da so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, dass sie halt diejenigen sind, die Gemeinschaftsgefühl anbieten, die einen halt eben genau vor dem kalten, bösen Staat beschützen. Und es ist natürlich nicht so, dass der Staat da jetzt irgendwie gezielt die Familien destabilisieren will, aber dass jetzt, sage ich mal, die Logik des Wirtschaftssystems, so wie es aktuell aufgebaut ist, jetzt nicht unbedingt die familienfreundlichste ist und dass man sich dann gerade in Deutschland also auch schnell sozusagen in so ein Gefühl reinkommen könnte, dass man sich veräppelt fühlt, weil man so das Gefühl hat, okay, es ist irgendwie nicht gelungen, dieses Kinderbetreuungssystem auf eine Art und Weise auszubauen in den letzten 20, 30 Jahren, die halt eben so ist, dass es vor allem Frauen wirklich in den Stand versetzt, ohne schlechtes Gewissen gut Vollzeit arbeiten gehen zu können und Karriere zu machen. So, und gleichzeitig wird dann aber eben vom Kanzler von diesen Frauen gefordert, sie mögen doch bitte mehr Vollzeit arbeiten gehen, so während halt gleichzeitig auf einer politischen und familienpolitischen Ebene so wenig passiert, um Familien zu unterstützen. Und das ist ja dieser Trick bei diesen ganzen Tradwife-Sachen, dass sie jetzt Sachen eben individualisieren, die eigentlich systemisch gelöst werden müssen. Also da ist halt so eine Unzufriedenheit, da ist auch ein Schuldgefühl. Dieses Schuldgefühl ist vielleicht teilweise auch berechtigt, wenn man vom Kind her denkt. Dann denke ich, natürlich ist es für ein Kind wahrscheinlich schon suboptimal, wenn es halt irgendwie von 9 bis 5 betreut werden muss, wenn es erst 1 ist. Das ist aber natürlich auch ein Extremfall.
Ja, oder auch, also vor allem, wenn es vielleicht nicht genug Betreuerinnen hat oder die Kitas nicht gut sind. Also wenn die Qualität nicht gut ist, sonst bin ich extrem für Kitas.
Genau.
Ich profitiere extrem davon.
Ich auch.
Genau, also wir wollen jetzt nicht einen Eindruck vermitteln, dass wir gegen Kitas sind.
Nee, in keiner Weise.
Aber ich finde auch das total interessant, dass die das dann so drehen oder so einem so latent so einreden, dass man dann irgendwie denkt, ja stimmt, also irgendwie, ich bin überfordert und mir ging das auch so, ich habe 2 kleine Kinder.
Ja, ich auch, genau.
Und ich habe dann auch oft gedacht, hey, am liebsten würde ich alles einfach hinschmeißen und tatsächlich mal daheim bleiben, obwohl ich das nicht möchte eigentlich und meinen Job liebe, aber manchmal war ich so am Anschlag, dass ich dachte, hey, das wäre schon toll, wenn die Nachbarn jetzt mehr gucken könnten und wenn wir uns zusammenschließen. Und ich habe mir sogar mal überlegt, wie wäre es irgendwie in ein Haus mit vielen Familien zu ziehen, das wäre
genau
so toll.
Genau, meine Gedanken,
genau, also irgendwie holen sie einen da wirklich ab, aber am Ende, was ist das Gefährlichste dran? Also wir verstehen irgendwie die Faszination, aber was ist jetzt das, wo man aufpassen muss?
Naja, also einmal ist es jetzt wirklich so ganz blöd gesagt, die Berührung mit dann eben wirklich einfach anderweitig rechtsextremen Kontexten, die einfach sehr schnell gegeben ist, wenn man sich da mal so ein bisschen auf Spurensuche begibt. So. Also da gibt es wirklich einfach Influencerinnen, die kommen total harmlos daher. Und bei denen hätte ich selber auch gar nicht unbedingt sozusagen das rechtsextrem politische da vermutet. Und auf einmal bist du dann aber auf irgendeinem Reichsbürger-Account, weil da halt irgendwas geteilt wurde so. Und also ich glaube, das ist einerseits das, dass man da nicht so naiv drauf schauen darf, sondern halt schon sieht, dass in vielen, vielen Fällen einfach ein Anschluss an eine Szene gegeben ist, mit der man nichts zu tun haben möchte und die man auch nicht normalisieren möchte.
Aber woher kommt es, dass diese ursprünglichen, wie du sagst, ja auch linken Inhalte jetzt auf einmal irgendwie bei der AfD sind und bei den Rechten und die einen so catchen?
Also, ja.
Wann kam der Wandel? Wie ist das passiert?
Naja, es ist ja ein Teil einer, ja, wenn man so will, intellektuellen Vorarbeit, die die neue Rechte seit den 90ern in großen Teilen Europas und Amerikas unternommen hat. Also da gibt's ja so diese Idee von der Hegemonie, also von der kulturellen Hegemonie. Das ist auch ursprünglich ein Begriff, der von einem marxistischen oder anarchistischen Theoretiker von Gramsci kommt. Und das ist eben so diese Vorstellung, dass man zuerst die Köpfe, die Institutionen, ja, wenn man so will, vielleicht auch die Popkultur erobern muss, bevor man dann eben das in reale politische Macht übersetzen kann. Und das ist schon Teil einer gewissen Agenda, diesen Kulturkampf immer weiter voranzutreiben. Gleichzeitig ist es die Reaktion auf auf bestimmte Empfindungen, dass eben das Progressive irgendwie vielleicht zu dominant geworden ist irgendwie in den letzten 20 Jahren. Es ist funktioniert halt wunderbar im Wechselspiel mit Wokeness. Also das ist sind dann natürlich irgendwo auch zwei Seiten einer Medaille, dass es jetzt auf einmal der Rechten da so gelingt, sich so hinzustellen und zu sagen, so jetzt mal hier Schluss mit allem. Und dass dadurch halt im Fall der Tradwives, die Tradwives das auch schaffen, etwas als cool dastehen zu lassen oder als rebellisch dastehen zu lassen, was an Frauenbilder ja eben der 30er Jahre anknüpft und einfach überhaupt gar nicht neu ist. Also alle diese Sachen, auch diese Art von Mutterideal und so, selbst wenn die von manchen Influencerinnen auch subtil geäußert wird, das ist ja alles überhaupt nicht neu. Es lag aber eine Zeit lang, glaube ich, brach, weil wir, glaube ich, so psychologisch schon alle irgendwie das Gefühl hatten, das ist doch jetzt überwunden und Gleichberechtigung ist doch jetzt erreicht und man muss sich jetzt doch irgendwie nur so miteinander arrangieren auf irgendwie rationale Art und Weise. Die Männer müssen vielleicht noch ein bisschen mehr mitmachen und dann wird das schon alles. Und ich glaube, dass dadurch so eine offene Flanke entstanden ist. Und da erwischen einen halt auf einmal solche archaischen Bilder von Mutterschaft, die einfach wirken.
Mich erinnert es auch total an diese ganzen Freikirchen, die ja auch aufploppen, schon länger. Die sind ja auch eigentlich total rückständig in ihren Inhalten. Also geht es ja auch wirklich so um keinen Sex vor der Ehe und so weiter. Also sehr, sehr traditionelle Familienbilder auch. Also dass die Frau viele Kinder bekommen soll, zu Hause bleiben soll. Und es ist alles immer total hip. Also ich finde das total witzig manchmal auch schon, fast schon als Karikatur kann man das sehen. Das sind dann nur schöne Menschen, die man sieht in diesen Videos. Es gibt Popmusik, Konzerte und das ist immer alles vordergründig total locker, aber eigentlich, wenn man dann drin ist, schnappt die Falle wie zu, habe ich so das Gefühl.
Ja, es gibt ja dieses wunderbare Buch Monstergott von Caroline Schmidt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es handelt von Geschwistern in so einem freikirchlichen Milieu. Und es ist wirklich ein ganz schönes, irgendwie auch total warmes und rührendes Buch, weil das einerseits auch diese Anziehungskraft von dieser Gemeinschaft so irgendwie total nachvollziehbar macht und gleich dann aber eben von dem Kampf der beiden Protagonistin da erzählt mit ihren, ich will das jetzt auch nicht spoilern, das ist aber total gut, wenn man sich mit diesem Milieu beschäftigen will. Und es gibt auch große Überschneidungen. Also das sind ja ganz oft dann evangelikale Frauen, also gerade in Deutschland.
Also wir haben jetzt drüber gesprochen, es gibt diese rechten Gruppen, dann evangelikalen Gruppen. Was sind noch so die Gefahren? In was kann man da noch so reinrutschen? Also ich finde auch ganz schwierig, dass die wirklich auch Fake News so im Gesundheitsbereich vor allem dann auch verbreiten. Also wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass sie dann medizinische Hilfe manchmal ablehnen oder irgendwelche, weiß nicht, also alles selber machen auch.
Ja.
Mehr schlecht als recht am Ende wahrscheinlich. Das sind dann so Naturheilmittel und so.
Ja, genau.
Also gegen Impfen.
Ja, also ein Extrem, genau, wäre dann vielleicht so diese Free-Birthing-Szene, die ja auch gerade in den USA mittlerweile, aber auch in Europa immer mehr Frauen hat, die das befürworten. Also eben die Vorstellung, dass man eigentlich im Krankenhaus nicht gebären möchte, weil man da nur Gewalt erlebt und traumatisiert wird und dass man es zu Hause macht. Und das hat ja erwiesenermaßen einfach große Gefahren für Frau und Kind. Und es gibt da auch mittlerweile wirklich viele tragische, bekannte Fälle, wo Kinder eben unter der Geburt gestorben sind oder halt bleibende Schäden bekommen haben, weil die Frauen da sich keine medizinische Hilfe dann mehr holen konnten im letzten Moment. Und das ist vielleicht einfach ein extremes Beispiel für halt eben dieses Misstrauen gegenüber eigentlich allen Institutionen, was so spezifisch für diese Szene ist. Und beim Impfen ist es natürlich auch super gefährlich. Es geht dann auch schnell in so eine Ecke von irgendwie, dass man sich selber auch behandeln kann bei diversen Krebsleiden. Also man kann dann auch ganz schnell in so einer Ecke von so neuer germanischer Medizin zum Beispiel landen, was auch dann wieder stark antisemitische Implikationen hat. Das sind auch so Wildkräutersammler, die halt irgendwie rausgehen und glauben, dass man sich eigentlich alles irgendwie aus dem Wildkräuter...
Ich kriege da gerade Gänsehaut, wenn ich diese Sachen höre. Ich finde das so schlimm.
Ich habe die alle in meinem Feed. Das ist so schrecklich.
Also, du musst irgendwie einen neuen Account aufmachen.
Ich muss wirklich mal irgendwann wieder löschen, aber ich starre es auch immer noch mit so einer gewissen Faszination an. Und wenn du nur nach der Gefahr fragst, ich glaube aber eben auch trotzdem, dass wenn man jetzt mal von all diesen Extremen wieder weggeht und noch einmal kurz so ein bisschen so zurück zu diesem Dilemma sozusagen geht, was du auch geschildert hast, was man als berufstätige Frau schnell hat, dass man sich eigentlich irgendwo auch so diese Entlastung wünscht von diesem Spagat, den man da permanent machen muss. Also ich glaube auch schon, dass wenn man sich halt immer das nur anhört, was die Tradwives da vorschlagen, man einfach ist einem irgendwo auch die Sinne vernebelt sozusagen für realistische politische und gesellschaftliche Forderungen, die man wahrscheinlich einfach stellen sollte, natürlich auch mit den Männern zusammen.
Es bringt einen ja nicht weiter.
Also nee. Es ist ja keine Antwort auf irgendetwas. Es ist nicht realistisch, dass dieses Versorgermodell, wo der Mann halt eben nur das Geld reinholt, auf breiter Ebene irgendwie funktioniert, selbst wenn Frauen das wollen würden, was die allermeisten Frauen nicht wollen. Also es ist irgendwo eine Nebelrakete. So, es kann ja nicht funktionieren und sollte meines Erachtens auch nicht funktionieren. Und ich glaube, dass halt schon die Gefahr ist, dass man sich so sehr damit beschäftigt, dass man darüber vergisst, dass Gesellschaft ja gestaltbar ist und dass Gesellschaft auch familienpolitisch besser gestaltbar ist und es ja auch durchaus gute Ansätze gibt, wie man die Situation von jungen Familien, von Frauen entlasten kann, ohne dass man sich halt eben in diese ideologischen Grabenkämpfe hinein begibt. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Gefahr, dass das halt einfach einem so stark im Kopf bleibt, dass es irgendwas so verrückt und die Gesellschaft darüber einfach an einer weiteren Stelle so den Halt verliert.
Wobei die ja teilweise sehr politisch dann wieder sind, ne? Die sind halt einfach super rechts. Haben dann schon das Gefühl, dass sie damit irgendwie die Gesellschaft verbessern können.
Ja, wahrscheinlich. Die glauben da ja auch dran, ne?
Und eine andere Gefahr, da sehe ich dann auch tatsächlich in diesen toxischen Beziehungen, die du am Anfang beschrieben hast, wo es jetzt diese Aussteigerinnen gibt, weil sie diese Erfahrung eben gemacht haben mit solchen Männern, die darauf abfahren und dann sich mit diesen Frauen auch eben in dieses neue Familienabenteuer stürzen und so leben. Das kippt dann ja manchmal. Das sind dann halt auch diese Art von Männern, die toxisch sind, oder?
Ja, möglicherweise. Also es gibt ja diese ganzen Jugendstudien, die zeigen, dass zumindest manche junge Männer sich ja wieder vermehrt auch tatsächlich so traditionelle Rollenaufteilungen wünschen. Ich weiß nicht, ob die alle toxisch dann sind oder ob es nicht auf beiden Seiten einfach irgendwo so eine phantasmatische Suche nach so einer Sicherheit in der eigenen Geschlechterrolle ist, die es dann natürlich gar nicht geben kann. Wir sind halt alle verunsichert, glaube ich, und daran knüpft das halt eben extrem gut an.
Aber jetzt mal blöd gefragt, kann es das dann wirklich nicht geben? Also ich habe jetzt letztens auch wieder Studien gelesen, 33% der jungen Männer, Gen Z, wünschen sich tatsächlich so eine traditionelle Ehe. Also die wollen so eine Frau haben, vielleicht nicht gerade eine Tradwife in dem extremen Sinne, aber die wollen schon diese traditionellen Familienmuster. Komischerweise 41% finden dann wieder sehr erfolgreiche Frauen extrem attraktiv. Also die sind sich ein bisschen unschlüssig. Ja. Wobei Tradwives ja beides verbinden. Die sind ja irgendwie traditionell und aber erfolgreich. Also Jackpot. Ja. Aber was machen wir damit? Also Ich finde das irgendwie so total schwierig, jetzt zu gucken, in welche Richtung das weitergeht.
Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich meine, ich glaube, es ist halt so, dass die Tradwives da sozusagen schon recht haben mit ihrer Kritik, dass wir irgendwie in einer Zeit leben, die für Familien schwierig ist. Und die Kleinfamilie ist natürlich eine Form, in der es sich so in den letzten 100 Jahren ganz okay sozusagen gelebt hat oder die halt auf jeden Fall anschlussfähig sein könnte. Und ich denke, an der Stelle ist es halt einfach vielleicht auch eine Sehnsucht wieder nach einem einfacheren, nach einem funktionierenden Alltag. Wir sind alle überfordert durch die sozialen Medien. Es gibt diverse Kräfte, die auf die Familien einwirken. Natürlich ist das eine schöne Vorstellung, dass dann jemand dafür sorgt, dass man abends wenigstens wieder irgendwie beim Essen beieinander sitzt. Da kann man sich ja dann auch inspirieren lassen und sich halt vielleicht die Sachen sozusagen irgendwie als gesellschaftliche Utopie rausnehmen, die jetzt halt nicht total schädlich sind.
Ich glaube einfach, dass halt einfach... Also ich bin so aufgewachsen, dass meine Eltern haben dieses traditionelle diese Familie gelebt. Also meine Mutter war zu Hause bei uns drei Kindern, hat nicht gearbeitet. Sie hat zwar studiert, aber dann nicht gearbeitet, hat sich um uns gekümmert. Und ich habe das so wahrgenommen als wirklich etwas stressfreier. Also es ist ja auch okay, wenn sich Leute so entscheiden. Schlussendlich habe ich mich dann selber aber für was anderes entschieden, weil ich glaube, bei diesen Dreadwives wird ganz viel ausgeklammert. Also man sieht dann nur die eine Seite der Argumente. Man sieht dieses einfachere Leben. Man sieht, die Frauen sind irgendwie ruhiger. Sie sind bei sich. Sie sind viel bei den Kindern. Aber was es alles für Nachteile gibt an diesem Familienmodell, wird ja natürlich nicht gezeigt.
Genau.
Und das ist eben das, was dann total untergeht. Ja. Also irgendwie Altersarmut von Frauen. Ich meine, Scheidungsrate ist bei etwa 50% knapp. Also diese Dinge, diese Probleme, die dann auftauchen, wenn man so tatsächlich lebt, die werden halt vergessen.
Genau, also und das ist halt einerseits diese extrem hohe Künstlichkeit, die Instagram einfach hat. Und ich glaube, man kann auch ein Problem, das auf Social Media entstanden ist, nicht innerhalb von Social Media lösen, weil einfach diese Bilder so stark sind, dass man rational nicht hinterherkommt, das zu reflektieren. Mhm. Und das, genau, es sind künstliche Bilder, es sind einseitige Bilder. Ambivalenz ist meinem Gefühl nach, auch wenn man das versucht, nicht wirklich abbildbar auf Social Media, und insofern ist es natürlich eine große Illusion, die sehr, sehr wenig mit dem realen Leben zu tun hat und eben genau diese dunklen Seiten nicht zeigt. Ja.
Aber warum haben diese Familien und diese Frauen vor allem dieses Bedürfnis, also da so auf Social Media aktiv zu sein? Also wieso leben die nicht einfach nach ihrem Modell, treffen sich vielleicht mit den Dorffrauen drumherum oder in der Stadt, im hippen Quartier, in diesen Lesekreisen oder sowas und machen ihr Ding? Wieso sind die alle so auf Social Media aktiv?
Naja, einerseits glaube ich einfach, weil es belohnt wird. Es funktioniert heutzutage extrem gut, mit dieser Art von konservativem Content Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann glaube ich, ist es eine Erweiterung von einem Phänomen, was es ja schon vorher gegeben hat. Es ist ja eigentlich die Mom-Bloggerin auf Steroiden so ungefähr. Ne? Also es gibt ja diese ganze Sphäre von, weiß nicht, irgendwelche Accounts, wo einem gezeigt wird, wie man eine schöne Brotdose machen kann oder wo Frauen halt anderweitig Tipps austauschen, und diese ganze Bubble war ja schon vorher da. Ich glaube, es gibt ein extremes Bedürfnis nach Anweisungen sozusagen durch andere Frauen, die man sich anguckt, wo man denkt, ah, okay, da hat jemand irgendwie was hingekriegt, und dann hat man ja auch als jemand, der denen folgt, schnell das Gefühl von so einer parasozialen Beziehung. Also man geht quasi ja eine Art von Freundschaft ein mit diesen Influencerinnen, und ich glaube, das ist für beide Seiten extrem befriedigend. Also sowohl für diejenige, die da ihren Alltag darstellt, als auch für die, die dem dann folgen. So, weil es einen natürlich aufwertet, und ich glaube, dass Frauen, die jetzt wirklich daran glauben, dass die halt eben auch eine ideologische Agenda haben und dass man sich da gar nicht so wundern muss, weil Frauen ja auch eigentlich in verschiedenen historischen Situationen durchaus auch als Ideologieproduzentin mitgewirkt haben. Und ich glaube, sowas ist das heute auch. Also ja, es ist auf jeden Fall nicht harmlos so.
Wie viel Tradwife steckt in dir selbst? Also du hast dich jetzt sehr, sehr viel damit beschäftigt. Mhm. Du guckst dir das jetzt immer noch an, die ganze Zeit bist du irgendwie geflutet. Was hat das mit dir gemacht?
Also es hat mich in dieser ganzen Kita-Sache stark verunsichert. Da bin ich auch wirklich immer noch dabei, mich wieder davon zu lösen, weil ich einfach das Gefühl habe, das hat wirklich genau angeknüpft an Schuldgefühle, die ich sowieso habe. insgesamt steckt, also es ist irgendwie so eine Schere. Ich habe immer das Gefühl, ich finde auch Sachen daran gut und dann gucke ich mir aber so mein eigenes Leben an. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach so, also ich wäre die schlechteste Tradwife, die jemals gelebt hat. Also aktuell bin ich ja noch nicht mal erwerbstätig und es ist mir wirklich schleierhaft, wie man diese Zeit dann sozusagen sinnvoll dafür nutzen kann, einen Haushalt so zu führen, dass er nicht völlig zerstört aussieht, so wie unserer gerade mit zwei kleinen Kindern. So, also ich würde es einfach zero hinkriegen, dieses ganze Kochen, Vorbereiten, Planen. Es ist wirklich einfach so stark nicht meins, dass es total vermessen wäre zu sagen, ich finde das irgendwie gut.
Aber das ist ja die Faszination daran, ja, dass man halt diese Frauen ansieht und dann
denkt, die kriegen da irgendwas hin. Ja.
Wow, wie machen die das?
Ja, genau,
wie,
aber sie kriegen das
immer
auch
so
nicht
sauber
hin.
Aus?
Ja, genau, aber das sieht auch dann nicht so sauber aus. Es kann nicht sein. Also es ist ja auch so aufwendig, das alles zu filmen und so. Also ich glaube, es sieht dann einfach nicht so
eben
aus.
Eben die Butter ne? immer selber zu schütteln.
Ja,
und irgendwie die selber
ja genau. Also wenn ich jetzt planen würde, Butter herzustellen, dann müsste ich das 2 Wochen irgendwie vorplanen, weil ich mich da irgendwie erstmal einlesen müsste. Und wie filme ich das dann? Aus welchem Winkel? Dann geht es irgendwie 5-mal schief und so. Klar, dann entwickelt man wahrscheinlich auch irgendwann eine Routine. Aber dann ist das halt eben der Beruf, dem man nachgeht. Und ich kriege es noch nicht mehr vor, in die Küche morgens aufzuräumen, wenn ich um 11 einen Termin habe. So. Also no Tradwife.
Das ist ein absoluter Fulltime-Job, das darf man halt nicht vergessen.
Ja, und das dann eben einher, genau, und das sagen die ja auch. Also irgendwie behaupten die ja auch, dass sie zur Aufwertung von Care-Arbeit beitragen. Ne? Und das ist ja auch das Perfide. Natürlich ist es ein Fulltime-Job, wenn man einen Haushalt wirklich so führt, wie diese Frauen behaupten, dass sie ihn führen. Mhm. Dann ist man die ganze Zeit damit beschäftigt und kann eigentlich nebenher nicht noch irgendwas anderes machen.
In deinem Buch fand ich, vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen, die Mutter von der Protagonistin ziemlich spannend. Also die hat ein bisschen eine Nebenrolle, aber ich finde die trotzdem irgendwie wichtig. Die hat mich auch an andere Mütter, die ich so kenne, erinnert. Jetzt meine nicht direkt, aber die ist sehr, sehr links. Die hat einen sinnvollen Job. Die hat immer gearbeitet. Ich glaube, ihre Tochter fand das nicht immer ganz so gut. Aber sie hat das so vorgelebt bekommen. Und dann gehen die zusammen in so eine Ausstellung von Caspar David Friedrich, also dem romantischen Künstler. Und die geht dann total auf, die Protagonistin in diesen Bildern. Die Mutter kann weniger damit anfangen, aber die findet dann alles ganz, ganz toll. Diese Naturdarstellungen vor allem, diese Naturbilder, diese Kraft, die Natur ausstrahlt. Sind wir jetzt in so einer Art neuen Romantik? Weil diese Bilder auf Instagram sind ja auch sehr, sehr angelehnt an diese monumentalen Naturerlebnisse.
Ja, es ist voll interessant. Also ich habe diese Caspar David Friedrich Ausstellung vor allem deswegen gewählt, weil ich einfach wollte, dass meine Protagonistin Jana mit ihrer Mutter, der Sabine, irgendwie etwas zusammen erlebt, wo sich dann sozusagen zeigt, dass ihre Wahrnehmung von Welt so auseinander driftet. Und das ist dann eben bei der aufgeklärten Sabine Mutter so, dass sie halt so sagt, ja, sie mag das eigentlich gar nicht so sehr, von sowas ergriffen zu werden. Und bei Jana ist es halt eben eigentlich so diese Hinwendung so, ja, zu so einer neuen Transzendenz vielleicht, was ja auch in diesen Bildern dann oft eine Rolle spielt. Genau, oder bei diesem Mondaufgang auf dem Meer, den die sich da angucken. Ja, genau, dieses Mystische. Gleichzeitig glaube ich, wir leben überhaupt nicht in einer neuen Romantik, weil die Romantik ja zumindest in der Literatur was Progressives hatte, was Universalistisches hatte, was Subversives hatte. Und das, was wir gerade erleben, ist ja eigentlich das Gegenteil davon. Also die Neue Rechte behauptet zwar, gerade in ihren religiösen Ausprägungen da irgendwie so eine gewisse Transzendenz. Gleichzeitig ist das alles ja aber extrem rückschrittlich natürlich und will auch wieder eine Eindeutigkeit, die eigentlich genau das Gegenteil solcher Ideen ist. Also vielleicht ist es eher eine Art neues Biedermeier, dem wir uns da irgendwie nähern.
Warum lehnt denn eigentlich die Tochter die Mutter so ab? Also ich verstehe es nicht ganz. Irgendwie ist es ja das, was wir uns alle doch wünschen sollten. Also die Mutter hat ihren Traumjob ergriffen, hat die Tochter gleichzeitig großgezogen, hat eine Familie gehabt, hat aber auch noch Me-Time gehabt, so wie es aussieht, hat sich viel um sich gekümmert und so, ist eine coole Frau. Warum kann damit die Tochter so wenig anfangen?
Ja, ich meine, bei Jana und Sabine ist es jetzt ja so, dass Sabine dann auch, die ist ja da durch Asien gereist, als Jana dann so ihren ersten Liebeskummer hatte und so und sie hat ja auch in so einer Art WG-Situation gewohnt. Also ich glaube, sie hat sich schon vernachlässigt gefühlt auf eine Art und Weise, die man jetzt bei ihr vielleicht nachvollziehen kann. Ich glaube, insgesamt ist es so, dass viel von dieser Tradwife-Bewegung einfach auch eine ganz normale Rebellion gegen die Muttergeneration ist. Und es ist halt unsere Muttergeneration, die diesen zweiten Welle-Feminismus Feminismus vertreten hat, die auch unglaublich viel erkämpft hat, wenn es jetzt, also meine Mutter auch nicht persönlich, nicht persönlich war, aber diese Generation auf jeden Fall. Und ich erlebe das auch immer wieder bei Lesungen, dass so Frauen, die so 60, 70 sind, vom Tradwife-Phänomen so schockiert sind. Und die Jüngeren kennen das alle, die sind dem auch ausgesetzt in den sozialen Medien. Finde ich auch wiederum spannend, dass auch 19-Jährige ganz oft zu mir kommen und sagen, ja, das ist genau ihre Welt. Und das finde ich so interessant, weil ich immer dann denke, das erwischt jetzt gerade nur mich in meiner komischen Millennial-Mama-Blase sozusagen. Aber es ist wirklich so ein sehr, sehr flächendeckendes Phänomen. Und die alten, älteren Frauen sind wirklich halt immer, sie finden das so schrecklich, sie lehnen das einfach ab und sie können das wirklich einfach nicht fassen, dass da so eine breite Reihe jüngerer Frauen das irgendwie attraktiv findet, alles das abzuwickeln, was sie doch gerade erst erkämpft haben. Und das führt bei denen zu so einem Befremden und zu so einem Entsetzen, was mich auch jedes Mal wieder berührt, weil es natürlich auch die Art und Weise ist, wie man darauf zu gucken hat. Und ich glaube, daraus speist sich aber auch ein Teil der Wirkmächtigkeit der Tradwives, weil damit hat es dann halt sowas Rock'n'Roll-haftes, ne? Also früher sozusagen haben halt die Progressiven gegen ihre konservativen Eltern rebelliert, indem sie sich die Haare haben lang wachsen lassen, und heute ist der Backlash dann halt einfach in die andere Richtung und das
also
lässt sich dann...
Also heute ziehen sich eine Schürze an und backen Kuchen.
Genau, und es gibt ja auch so diesen Spruch Punk, nee, normal ist das neue Punk, das sagen auch manche Rechten so schrecklich, ne? Also auch das ganze Normal und so weiter.
Sein.
Also
genau,
aber es funktioniert halt einfach aus der Logik von Pop und von Social Media heraus und es ärgert und alles, was ärgert, wirkt.
Aber kann da vielleicht auch irgendwie ein neuer Feminismus dahinter stecken? Also es gibt ja oft jetzt, dass eben die alten Feministinnen sich mit den neuen auch streiten und sich in vielen Dingen auch gar nicht einig sind.
Ja.
Also da geht's von Kopftuch bis zu anderen Fragen auch. Und jetzt vielleicht in dem Fall, ich meine, es kann ja auch ein Teil einer Selbstbestimmung sein, wenn ich mir sage, hey, ich entscheide mich dafür, ich möchte zu Hause sein. Und ich glaube, das wird in deinem Buch auch ganz gut klar, weil ihr Mann ist ja unglaublich sauer auch auf sie, weil sie ja auch den Job verloren hat, oder ich weiß nicht mehr, ob sie gekündigt hat oder
ja, sie hat dann gekündigt, genau.
Sie hat dann gekündigt, genau. Und nimmt sich das wie raus, daheim zu sein. Die Kinder sind dann zwar noch in der Kita am Anfang, aber sie ist dann einfach mal daheim und findet sich so ein bisschen oder guckt mal, wie es weitergeht. Und das nimmt er übel, weil er möchte, dass sie Geld verdient. Und vielleicht fühlen sich da auch viele Frauen unter Druck gesetzt und sagen, hey, aber meine Mütter durften doch auch zu Hause bleiben und müssten sich dem Berufsleben nicht aussetzen.
Ja, also da glaube ich ganz fest dran. Das wäre eben auch mein Wunsch, dass man so eine Art von neuem Feminismus eben von diesen neurechten Tradwives sozusagen irgendwie separiert und dass es da vielleicht gelingt, so ein bisschen so eine neue Sprache zu finden, die halt eben einfach Forderungen stellt, dass man sich halt eben nicht so, ja, also dass man sich nicht so kaputt arbeiten muss oder dass, wenn man das irgendwie eben gerne möchte, dass es okay ist, mit den Kindern im frühen Alter zu Hause bleiben zu wollen, genauso wie es natürlich okay ist, sie betreuen zu lassen, so, aber dass man da einfach so eine echte Wahlfreiheit einfordert. Und da gibt es meines Erachtens wesentlich kreativere Modelle, damit umzugehen, als wir das jetzt hier gerade so in Deutschland haben. Ich mag zum Beispiel auch immer so die Vorstellung von so einem Großelterngeld oder von so einem Tantengeld, dass man zum Beispiel eben auch andere Menschen in die Betreuung einbeziehen kann in den ersten 3 Jahren. Es bräuchte einen totalen Bewusstseinswandel bei Arbeitgebern und auf gesellschaftlicher Ebene, was die Beschäftigung von Müttern betrifft. Es bräuchte auch eine ganz andere Mentalität gegenüber Vätern, die Vätern halt wirklich ermöglicht, länger in Elternzeit zu gehen, wenn sie das möchten. Und all das
aber
ist ja
in Deutschland schon besser. Also in der Schweiz ist es ja wirklich nochmal strenger und strikter für die Familien, sehr, sehr schwierig.
Ja.
Also da haben die Väter sehr, sehr wenig Zeit mit der Familie eigentlich.
Ja, genau. Also ja, man kann nach der Geburt freinehmen und man kann natürlich dann als Elternteil Elternzeit nehmen und man kriegt das Elterngeld auch nur in Gänze sozusagen ausgezahlt, wenn der Partner mindestens 2 Monate davon dann auch macht, was dann aber meistens halt dazu führt, dass man halt so diese, dann fährt man halt noch 2 Monate irgendwie nach Thailand und das war dann halt die Elternzeit des Vaters, weil, genau, und das führt aber natürlich dann auch nicht unbedingt dazu, dass Väter halt das wirklich so erleben, was es bedeutet, für ein Kind so verantwortlich zu sein, dass es halt keine Alternative gibt, wenn man dann halt gleichzeitig diese 2 Monate Elternzeit nimmt. Aber es ist natürlich, also auch das ganze Elterngeld und so, das ist natürlich auch nicht ganz schlecht, aber ich glaube trotzdem halt, wenn man wirklich Gleichberechtigung will und wenn man vor allem auch die Familienpolitik also den bevorstehenden Strukturwandel des Arbeitsmarktes anpassen will, also ich glaube, wir können uns einfach noch gar nicht vorstellen, was da auf uns zukommt und in welchem Ausmaß viele von uns auch werden zu Hause bleiben müssen. So, und da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Vision für Familien, warum man dann halt immer nur in die eine Richtung denkt, ja, es muss aber irgendwie sein, dass wir wieder mehr arbeiten und Ich glaube, dass es durchaus möglich wäre, das so zu bauen, dass man halt einfach diese starke Entscheidung nicht mehr hat zwischen Beruf und Familie und dass dieses Vereinbarkeitsproblem eben nicht mehr eines ist, das nur noch Frauen lösen müssen und nie Männer.
Ja. Fast schon ein Schlusswort, nicht genau. Ganz. Ich habe heute so einen Artikel noch drüber gelesen, so einen Blogpost, fand ich auch sehr spannend. Da ging es auch darum, dass man eigentlich diesen Hashtag Dreadwives ergänzen sollte mit Sisterhood. Mhm. Und zwar, dass man eigentlich eher zusammenhalten sollte, dass man nicht wieder ausgespielt wird. So. Also die Working Mom gegen die Dreadwives und so, dass man einfach diesen Mittelweg ein bisschen mehr finden sollte und diese Sisterhood,
ja,
das mehr leben sollte.
Ja, ganz unbedingt. Und genau, also ich glaube, das passiert aber auch gerade so ein bisschen. Und ich glaube halt, wenn man dann aufhört, sich so aufzuregen und halt genauer hinguckt, dann sieht man da auch die Grautöne in dieser Szene. So, ne? Also zum Beispiel die großartige Soziologin Jutta Almendinger hat sich jetzt auch kürzlich mehr mit Tradwives beschäftigt und ist da auch mal so diesem ganzen Ding nachgegangen, ob die eigentlich wirklich alle finanziell zum Beispiel nicht abgesichert sind im Alter, und hat da dann auch viele Modelle gefunden, wo die Frauen, mit denen sie gesprochen hat, sie eigentlich überzeugt haben, weil die sich schon Gedanken gemacht haben, wie sie sich absichern und so weiter. Ne? Und ich glaube, man kommt da halt immer so mit diesen schwarz-weißen Vorwürfen dann auch nicht weiter, dass man dann so sagt, ja, ihr seid irgendwie doof und es geht doch nicht, dass ihr jetzt hier zu Hause bleibt. Eben weil halt auch so viel drinsteckt, was halt auf reale Probleme reagiert. Und ich glaube, da kann eine neue Kraft draus entstehen.
Also hat es dann doch was Gutes? Vielleicht wandeln sich diese Dreadwives, diese Social Media erfahrenen Dreadwives jetzt ja auch.
Ja, das wäre die Hoffnung, ne? Vielleicht gehört ja eines zu unserem Podcast hier, genau, und wird zur Begründung eines neuen progressiven Dreadwives tun.
Das wäre so toll, ja. Denn, wer weiß, genau. Vielleicht werden die wirklich zu einer neuen Kraft und ziehen uns dann alle mit. Vielleicht noch kurz, gab es Reaktionen zu deinem Buch noch, also zu dem Thema? Wirst du irgendwie angefeindet oder irgendwie applaudiert?
Ja, so aus der rechten Ecke habe ich seltsamerweise bisher irgendwie noch nicht so viel gehört. Also eigentlich fast gar nichts. Ich hatte eine bizarre, schrecklicherweise irgendwie total positive Rezension in so einem Magazin von so einem, oh Gott, ja, ist das schrecklich. Die haben dann so ein, also in der Bibliothek des Konservatismus heißt es, glaube ich, die haben dann geschrieben, der Roman erzählt unaufgeregt von der weltanschaulichen Neuorientierung einer jungen Frau in konservativen Kreisen.
Oh, die haben das dann komplett unironisch.
Ja, aber sie ist so auch wirklich eine schlechte Besprechung davon, abgesehen. So. Aber das war so die einzig skurrile Notiz, die ich jetzt so aus dieser Richtung anführen kann, die mich auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Aber Anfeindungen habe ich bisher nicht bekommen. Ich glaube aber auch, dass jetzt die Leute, die das betrifft, es nicht zur Kenntnis genommen haben. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Also weil das ja wirklich dann sehr schnell auch an so eine Szene anschließt, mit der man nichts zu tun haben möchte.
Würde ich auch sagen.
Genau.
Was hast du heute schon gemacht, was total Treadwife ist? Vielleicht zum Abschluss.
Oh, wow.
Hast du schon...
Nee, heute war ich echt so eine richtig schlechte Working Mom. Also ich habe meine Eltern, ich habe meine Kinder erstmal heute Morgen noch 3 Folgen Dinosaur von Schleich hören lassen. Kennst du das? Es sind immer so Team. Es ist eigentlich ganz gut. Es ist so ein Hörspiel, genau.
Da sind meine Kinder schon zu alt langsam.
Ach so,
aber
ja. Ja, also ich finde das auf jeden Fall gerade wahnsinnig spannend. Und dann habe ich sie so ein bisschen in die Kita überredet. Ich habe sie dabei auch Süßigkeiten essen lassen. Ich habe auch nichts aufgeräumt. Ich habe wirklich überhaupt nichts Treadwifiges heute getan. Also wirklich alles nur so ganz, ganz rabenmutterige Working Mom Dinge, die ich getan habe. Ja. Aber ich werde jetzt gleich noch kochen und einkaufen.
Ah, immerhin. Ja. Also das ist doch gut. Hoffentlich nichts tiefgekühltes.
Nee, auf gar keinen Fall. Das wird alles alles noch geangelt und gefangen und gejagt und dann genau.
Vielleicht zu mir. Ich war total Treadwolf heute.
Ja?
Ich bin um 4.35 Uhr aufgestanden und habe dann schon den Tisch gedeckt.
Oh, nee, wirklich?
Frühstück gemacht.
Ich krieg schon
Gefühle. Weil mein Mann Geburtstag hatte.
Ja, okay.
Einmal im Jahr kann man es machen,
ja,
oder?
Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Genau.
Und habe dann eher für die Kinder, weil die da drauf stehen, dekoriert und...
Das ist ja unglaublich.
Podcast noch weiter vorbereitet.
Ich glaube, es sollte auch so, irgendwie auf Social Media landen.
Ja, das mache ich.
Dieser Tag in deinem Leben.
Okay, vielleicht finde ich noch ein paar mehr Follower. Das wäre doch
für die gute
Sache.
Genau. Hashtag Sisterhood.
Genau. Hey, ich danke dir.
Ja, ich dir.
War total spannend.
Ich bin auch sehr gefreut.
Ja. Dann vielleicht bis bald ja. bei deinem nächsten Buch dann.
Ja,
bin
genau.
Sehr gespannt, was da dann rauskommt.
Ja, ich auch.
Mach's gut.
Ja,
tschüss.
Du auch. Bis dann. Tschüss.
Ciao.